Sie hören die Live-Sendung 1820, das Kontrafunk-Abendjournal. Ich wage es zu behaupten, das politische System in Ungarn ist zentral wichtig für die Zukunft der Europäischen Union. Die Parlamentswahlen finden am 12. April statt und dann wird sich zeigen, ob Viktor Orbán seine bisher scheinbar sehr erfolgreiche Politik fortsetzen kann. Die USA haben klargemacht, dass sie sich genau das wünschen und dazu auch Mike Rubio nach Ungarn entsandt. Wir haben jetzt eine Live-Schaltung nach Budapest und ich begrüße Herrn Benz Bauer bei uns in der Sendung. Er ist Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für Europäische Zusammenarbeit am Matthias Corvinus Kollegium. Herzlich willkommen.
Guten Abend, ich grüße Sie aus Budapest.
Lieber Herr Bauer, wie ist aktuell die Stimmung in Ungarn? Ist der Wahlkampf voll im Gang und wie fair verläuft er?
In Ungarn haben wir noch 8 Wochen bis zu den regulären Parlamentswahlen am 12. April 2026. Das Rennen ist völlig offen. Die Regierungsparteien aus Fidesz-KDNP treten mit Ministerpräsident Viktor Orbán erneut an. Viktor Orbán ist schon 16 Jahre im Amt und ist damit der Dienstälteste im Europäischen Rat. Er hat aber einen jungen Herausforderer, Peter Major von der Tisza-Partei. Er war lange Zeit bei Fidesz Mitglied und hat vor 2 Jahren mit Fidesz gebrochen im Zuge des Begnadigungsskandals und führt jetzt eine kleine Partei an, die früher klein war, jetzt mittlerweile ganz groß geworden ist und rangiert ziemlich gleich hoch in den Umfragen mit Fidesz-KDNP. Die Wahl verspricht also spannend zu werden.
Ich habe es ja schon anmoderiert, die USA haben Unterstützung für Viktor Orbán signalisiert. Umgekehrt, die Europäische Union unter von der Leyen scheint sich einen Politikwechsel zu wünschen. Wie ist das in Ungarn spürbar?
Es ist in Ungarn sehr spürbar, weil die Menschen eigentlich in den letzten Jahren und auch mit den Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union immer gelernt haben, zu verstehen, welche Funktionsweisen die Europäische Union verfolgt. Und ich denke, ich würde sogar sagen, dass die Ungarn außerordentlich gut darüber Bescheid wissen, was in der Europäischen Union geschieht. Man muss, glaube ich, immer eine Unterscheidung treffen zwischen Europa, der Europäischen Union, der Europapolitik, die in Brüssel gemacht wird und sicherlich auch zwischen der Politik, die die aktuelle Kommission fährt. Und da gilt es, Unterschiede zu machen. Die ungarischen Regierungsparteien sehen sich als Kritikerin der Europäischen Kommission und der Kommission von der Leyen. Man sagt, dass dort vieles nicht gut laufen würde, angefangen vom Green Deal über die Migration, dann auch die Pfeiferbeschaffungen werden kritisiert. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Oppositionspartei, die Mitglied in der EVP ist, Tisza-Partei, die sieht das alles ein bisschen entspannter, die würde noch mehr mit Frau von der Leyen zusammenarbeiten. Und ich denke, es liegt dann an den ungarischen Wählern, hier ein Urteil zu sprechen, was sie für besser halten. Ich finde, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Argumente, diese Diskussionen und Debatten dann bei der schlussendlichen Wahlentscheidung des ungarischen Elektorats dann auch eine Rolle spielen.
In der Europäischen Union ist das Thema Wahlbeeinflussung ja ein Riesenthema und man wirft es natürlich immer Russland vor. Russland würde die Wahlen beeinflussen, unter anderem über soziale Medien. Mittlerweile ist ja die Situation gegenüber den USA auch immer gespannter. Auch hier gibt es sehr, sehr viele Vorwürfe. Auf der anderen Seite haben ja die USA gerade aufgedeckt, dass die Europäische Union selbst für Wahlmanipulationen verantwortlich ist. Ist von irgendeiner Seite nachweisbar in Ungarn, dass es zu Wahlmanipulationen kommt? Und wie geht Ungarn damit um? Gibt es da vielleicht sogar rechtsstaatlich irgendwelche Maßnahmen, dass das vor Gericht geht, dass das verfolgt wird zumindest?
Das ist natürlich sehr schwierig einzugrenzen und auch sehr schwierig, solchen Wahlmanipulationen habhaft zu werden. Wenn wir aber sehen, wie sich die Verantwortlichen der Europäischen Union zum Beispiel anlässlich der Stornierung der Ergebnisse der rumänischen Präsidentschaftswahlen geäußert haben. Thierry Breton sagte damals, wir haben es in Rumänien getan und wenn notwendig, machen wir es auch in Deutschland. So wird einem doch Angst und Bange. Und auch in anderen Orten kam es natürlich auch zu Wahlmanipulationen kommen, in denen Kandidaten gar nicht erst antreten dürfen. Davon sind wir in Ungarn weit entfernt. Hier darf auch die Opposition antreten. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob nicht etwa die Brüsseler Verbindungen, die die Oppositionsparteien unterhält, hier relevant sein können. Denn es ist tatsächlich wahr, die Brüsseler Führung möchte ausgesprochen eine andere Budapester Regierung haben. Die Brüsseler Führung kommt mit Viktor Orbán gar nicht klar. Sie würde gerne eine Regierung in Ungarn haben, die pflegeleichter ist in vielen Angelegenheiten. Viktor Orbán ist, den kann man nichts vormachen, der ist seit 16 Jahren im Amt und er vertritt natürlich die ungarischen nationalen Interessen. Und die ungarischen nationalen Interessen sind nicht immer unbedingt völlig deckungsgleich mit den aktuellen Interessen der Europäischen Kommission. Und dass die Europäische Kommission es lieber hätte, wenn nicht unbedingt Viktor Orbán regieren würde, ich denke, da kann gar kein Zweifel bestehen. Und eine wichtige Partei, die Europäische Volkspartei, namentlich der Fraktionsvorsitzende, Partei- und Fraktionsvorsitzende Manfred Weber, hat auch ziemlich klar gesagt, Orbán must go. Also ich denke, das ist eine ziemlich klare Ansage und eine ziemlich klare Aussage. Niemand soll sich Illusionen machen, dass hier ein starker Wunsch besteht, die aktuelle Regierung abwählen zu lassen. Aber die gute Nachricht ist, der ungarische Wähler entscheidet hierüber und nicht Brüssel.
Wobei das natürlich schon sehr befremdlich ist, wenn aus der EU so klare Aussagen kommen, die ja überhaupt nicht darauf schließen lassen, dass man da an demokratischen Prozessen interessiert ist. Sie haben jetzt natürlich angesprochen, es gibt einige Themen in Ungarn, die anders gesehen werden als im Rest der EU oder zumindest in Brüssel. Eines dieser Themen, glaube ich, ist die Energiesicherheit, die Energieversorgung. Hier gibt es auch noch sehr enge Beziehungen zu Russland, die auch immer wieder gestört werden, wenn man an die Pipelines denkt. Wie geht es Ungarn denn zurzeit mit der Energiesicherheit?
Ungarn hat eine relativ gute Energiesicherheit. Es gibt sehr viel Atomstrom. Ungarn hat einen Meiler, der fast die Hälfte des ungarischen Strombedarfs herstellt. Es soll jetzt ja zu einem Ausbau kommen, auch mit US-amerikanischer Unterstützung und Technologie, um noch mehr produzieren zu können. Und auch bei der Sonnenenergie, bei Photovoltaik, rangiert Ungarn ganz vorne. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass Ungarn weiterhin russisches Öl und russisches Gas bezieht. Zu guten, günstigen Konditionen, verlässlich und billig. Und das möchten die Ungarn eigentlich nicht aufgeben. Denn die ungarischen Haushalte zahlen, das ist wenig bekannt, die ungarischen Haushalte zahlen mit die niedrigsten Energiekosten in ganz Europa. Da sagen sich viele Ungarn, das ist doch gut so, warum sollen wir das ändern? Sie wissen ganz genau, sollte man aus politischen motivierten Gründen von russischen Energieträgern abrücken, so wären diese Preise viel, viel höher, siehe, und das ist zu beobachten, auch in anderen Ländern Europas. Das möchten die Ungarn eigentlich nicht. Sie fahren eigentlich ziemlich gut damit, mit dem Energiemix, den wir heute haben. Und es ist ja auch nicht so, dass man das aus freien Stücken so gewählt hätte. Ungarn hat ja eine Geografie. Ungarn hat keinen Meereszugang. Und diese alten Pipelines noch aus Zeiten der Sowjetunion, die sind halt nun mal da. Und wenn dort günstige Energie verlässlich kommt, dann sollte man das nutzen. Und die Ungarn möchten da eigentlich gar nicht unbedingt von los.
Wer Russland sagt, muss auch Ukraine sagen. Die Beziehungen zu Russland sind ja eigentlich völlig anders als im Rest der EU und auch die Meinung zum Ukraine-Krieg. Wie positionieren sich die wahlwerbenden Parteien hier?
Dass die Regierungsparteien von Fidesz-KDNP und Viktor Orbán für eine Fortsetzung der bisherigen Politik werben. Die bisherige Politik sagt, auch dann, wenn man ideologisch vielleicht über Kreuz liegt und vielleicht eine andere Weltanschauung hat, wie zum Beispiel mit Russland, muss man auch mit Russland wirtschaftlich, handelstechnisch zusammenarbeiten können, so wie man auch mit vielen anderen Ländern der Welt zusammenarbeitet. Das ist das Prinzip der sogenannten Konnektivität. Mit China, mit Indien, mit Israel, mit der Türkei, mit der EU, mit den USA, mit Russland zusammenzuarbeiten und auch seine eigenen Standbeine zu diversifizieren. Es ist natürlich auch so, dass viele Angelegenheiten in der ukrainischen Politik von der gegenwärtigen Regierungskoalition sehr kritisch gesehen werden, insbesondere der Minderheitenschutz der dortigen ungarischen Minderheit oder auch das Sprachgesetz. Die Leute können ja ihre Sprache nicht immer ganz frei nutzen. Und auch sonstige Entwicklungen wie Korruption, Rechtsstaatlichkeit, Stand der Demokratie in der Ukraine doch kritisch gesehen werden. Das sieht man im Westen häufig sehr unkritisch, weil man der Auffassung ist, die Ukraine ist das Opfer, Russland ist der Aggressor und dann ist eben der Ukraine alles verziehen. Die Ungarn sehen das ein bisschen doch differenzierter. Was allerdings die Oppositionspartei anbetrifft, so ist sie natürlich Teil des Verbunds der Europäischen Volkspartei. Und die Europäische Volkspartei hat ja ganz klar gesagt, wie bezüglich Ukraine zu denken ist. Manfred Weber hat die Parole ausgegeben, in der Europäischen Volkspartei kann man nur sein, wenn man für Europa, für Rechtsstaat und für die Ukraine ist. Damit ist eigentlich alles gesagt. Viktor Orban und seine Regierung möchten in erster Linie nicht für die Ukraine sein. Sie möchten in erster Linie für das eigene Land sein, für die eigenen ungarischen nationalen Interessen. Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied. Und ob man nun will oder nicht, sollte es eine andere Regierung geben, so wird man sich natürlich dem Mainstream, der Mainstream-Politik mit Bezug auf die Ukraine aus Brüssel natürlich fügen müssen. Und ich denke, da muss man Erfahrung haben und Wissen haben und Cleverness haben, um sich dem entgegenzusetzen zu können. Und das ist etwas, das Viktor Orban am besten kann.
Die EU betont immer wieder, sie wäre für einen Rechtsstaat. Und unsere Medien erklären uns, dass es hier Probleme gibt in Ungarn. Darum sperrt man Ungarn ja viele Milliarden, die Ungarn eigentlich zustehen würden. Ich habe jetzt was gelesen, dass 10 Milliarden jetzt rechtlich angefochten werden sollen. Auch andere Summen stehen zur Disposition. Wie nimmt man denn das in Ungarn wahr?
Man nimmt das in Ungarn natürlich wahr, in erster Linie als eine Politik der Europäischen Union, die gegenüber Ungarn hier ausgesprochen wird. Andere Länder wird nicht so genau hingeschaut, wie ihr eigener Staatsaufbau ist, wie ihre Politik ist. Im Falle von Ungarn wird nun wirklich jedes Gesetz 25 Mal hin und her geprüft und die vorenthaltenen Gelder werden vorenthalten mit Bezug auf den sogenannten EU-Konditionalitätsmechanismus. Dieser würde sagen, dass wenn EU-Interessen finanzieller Art berührt sind, dann man Geld zurückhalten kann. Im Falle von Ungarn übertrifft die Zurückhaltung selber redliche Erwartungen. Viele Gesetze, die die EU-Kommission gefordert hat, wurden angepasst. Trotzdem fließt das Geld nicht mit der Begründung, jetzt warten wir einfach mal ab, wie sich in dieser Praxis auswirkt. Ich glaube, das ist rechtsstaatlich seitens der EU-Kommission nicht korrekt. Oder es gibt auch den Beispielsfall, wo Ungarn den Grenzschutz betreibt, an der Südgrenze des Landes. Diese Grenzschutzanlagen haben 2 Milliarden Euro gekostet. Aber statt Ungarn dafür zu loben oder vielleicht etwas finanziell auszuhelfen, hat das EU-Gericht, der Europäische Gerichtshof Ungarn, zu einer Strafzahlung von 200 Millionen Euro plus 1 Million Euro täglich verurteilt, weil es diesen Grenzschutz betreibt. Und ein drittes Beispiel möchte ich Ihnen doch noch sagen. Im Europaparlament sitzt die italienische Antifa-Schlägerin Ilaria Salis, die mit dem Ticket der italienischen Grünen es in das EP geschafft hat und sich der Strafverfolgung in Ungarn entzogen hat. Das Europäische Parlament war nicht bereit, die Immunität von Frau Salis aufzuheben. Und nun sitzt eine Verbrecherin im Europaparlament und erklärt uns regelmäßig, wie der Rechtsstaat funktioniert. Ich denke, das ist nicht in Ordnung.
Jetzt drängt sich die Frage auf, wenn die EU Milliarden nicht auszahlen will, wie kommt das in Ungarn an? Wie geht es Ungarn finanziell? Das könnte man ja bemessen, beispielsweise an der Investitionsfreude. Kann man sehen, sind die Menschen mutig finanziell? Glauben sie an eine Zukunft oder leidet Ungarn unter diesen gestrichenen Milliarden?
Ungarn geht es nicht schlechter als allen anderen Ländern Europas, die natürlich unter dem Sanktionsregime leiden, auch unter dem Sanktionsregime der Europäischen Union. Die Sanktionen haben ja nichts gebracht, außer Wohlstandsverlust in ganz Europa. Und Ungarn geht es eigentlich erstaunlich gut. Und die Kalkulation der Europäischen Kommission, dass die Ungarn dann doch am Ende dann das Geld bräuchten und dann den Viktor Orban gefährlich werden. Diese Kalkulation geht, glaube ich, nicht auf. Die Ungarn haben in den letzten Jahren gelernt, dass es eigentlich auch ohne Geld aus der EU geht. Und das Geld aus der EU ist vielleicht schön und nett, aber hindert die Ungarn nicht daran, so zu wählen und eine Regierung sich zu geben, die sie sich wünschen. Das heißt, dass man hier vielleicht eventuell mal den Eindruck gehabt hat, Geld aus der EU, aus Brüssel könne zur Ruhestellung oder zur Aufwiegelung, je nachdem der Wähler benutzt werden. Ich glaube, diese Kalkulation kann gar nicht aufgehen. Die Ungarn haben gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen, und die Investitionsfreude, danach haben Sie ja gefragt, ist unverändert hoch. Wir haben einen Rekord gehabt an Foreign Direct Investments aus dem letzten Jahr, und auch die Zahl der Investoren aus China, aus USA ist sehr hoch, auf einem Allzeithoch, und Ungarn geht es eigentlich blendend. Wir haben Vollbeschäftigung, die Reallöhne steigen wieder zweistellig, fast jedes Jahr steigen sie zweistellig. Und die Konsumausgaben, man merkt es, den Leuten geht es eigentlich nicht schlecht. Es könnte ihnen natürlich viel besser gehen, aber daran sind auch andere globale und europapolitische Entwicklungen schuld. Das Geld allein macht nicht glücklich.
Wir haben vorhin über die TISA-Partei gesprochen, über den Herausforderer Peter Madzsár. Mich würde kurz zum Schluss noch interessieren, wie ist die Politik von ihm oder wie sind die Versprechungen von ihm zu unterscheiden von den Versprechungen von der Partei von Viktor Orbán, außer jetzt im Naheverhältnis zur EU? Also an welchen Punkten kann man die Unterschiede am besten erklären?
Das ist sehr schwer, das festzumachen, denn die TISA-Partei hat zwar ein Programm vorgelegt, dieses ist aber nicht ganz konzise und es ist nicht ganz klar, was diese Partei will. Sie unterscheidet sich nicht wesentlich relevant von den Regierungsparteien Fidesz-KDNP in weltanschaulichen Fragen. Man kann eigentlich kurz zusammenfassen, was sie sagt. Sie sagt, so wie Fidesz, nur ein bisschen jünger, nur ein bisschen unverbrauchter, nur ein bisschen weniger Korruption, ein bisschen mehr Europa und ein bisschen mehr Ukraine. Das reicht aber nicht, denn die TISA-Partei hat einen Kandidaten zum Ministerpräsidentenkandidaten erkoren, Peter Madzsár, der Anführer dieser Partei. Er ist doch eine schwierige Gestalt, gilt als erratisch, unberechenbar und hat ein ausschweifendes Privatleben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das ist nicht unbedingt die Option, die sich viele Ungarn in diesen wirren Zeiten wünschen. Man wünscht sich doch Verlässlichkeit und Sicherheit. Und selbst die Anhänger der TISA-Partei sind eigentlich nicht ganz zu 100% überzeugt, dass Peter Madzsár der Richtige ist. Man muss natürlich sagen, dass diese neue TISA-Partei die alten Oppositionsparteien oder die Wähler der alten Oppositionsparteien komplett absorbiert hat. Das heißt, eigentlich in einer schwierigen Zwickmühle steckt. Sie hat eigentlich einen konservativen Kern und vielleicht noch einen ehemals in der Fidesz sich befindlichen Spitzenkandidaten, aber eine Wählerschaft, die sich zu 80%, 90%, 95% aus der Wählerschaft der alten linken Parteien zusammensetzt, also eigentlich Leute, die politisch eher links gepolt sind. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Selbst sollte man vielleicht knapp bei der Wahl reüssieren oder kurz davor stehen, ist es eigentlich fast nicht möglich, mit diesem Programm, mit dieser Anhängerschaft, mit dieser Politik irgendein das Handlungsfähiges zusammenzuzimmern. Peter Madzsár hat ein Ziel, Viktor Orbán abzulösen, und momentan vereinen sich alle in der Opposition hinter diesem Ziel. Das ist aber als Minimalziel doch ein bisschen wenig, finde ich.
Wir hörten den Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für europäische Zusammenarbeit am Matthias Corvinus-Kollegium, Herrn Benze Bauer, zum Stand der Dinge in Ungarn vor den herannahenden Wahlen. Vielen Dank.